Ich würde auch zum Anfang noch beten und dann starten wir. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir auch jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du heute sprichst und du siehst, um was es heute gehen wird. Und ich bitte dich darum, dass du diese kleinen Worte benutzt, um dich groß darzustellen. Amen. Es gibt verschiedene Situationen bei uns im Alltag. Also es gibt verschiedene Situationen im Alltag, in welchen wir verschiedenen Menschen begegnen. Und wenn wir aufstehen, begegnen wir schon Menschen. Sei es jetzt irgendwelchen Geschwistern, sei es irgendwelchen Leuten aus der Familie, sei es die Mutter oder der Partner. Es beginnt damit, dass wir den Menschen begegnen. Aber es geht auch weiter. Wenn wir zur Schule gehen, dann begegnen wir auch Menschen, sei es im Lehrer oder wenn wir zur Arbeit fahren. Begegnen wir vielleicht auch einem Menschen, vielleicht einem Polizisten, wenn er uns gerade gelasert hat. Aber sei es jetzt die Mutter, der Partner, die Geschwister, der Lehrer, der Polizist, was auch immer, jedes Mal macht diese Begegnung was mit uns. Sei es jetzt die lieben Worte von der Mutter oder sei es die strengen Worte vom Lehrer, wenn man keine Hausaufgaben gemacht hat, oder vom Polizisten, was auch immer. Und je nachdem, machen was diese Worte mit uns und wir sind genervt von der Situation oder vielleicht wütend, aber vielleicht fühlen wir uns einfach geliebt. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, was macht die Begegnung mit diesen Menschen, sondern was passiert, wenn wir Gott begegnen? Was verändert oder wie verändern wir uns, wenn wir Gott begegnen? Denn wenn solche Menschen uns schon beeinflussen können, wenn irgendwelche liebende Worte von der Mutter uns schon vielleicht trösten oder ermutigen können, wie viel mehr denn, wenn wir Gott begegnen? Und darum soll es auch heute gehen. Und ich habe dieses Thema überschrieben mit die Begegnung mit Gott führt zu ... Und ich habe auch zwei Punkte mitgebracht, wo diese ... ausfüllen sollen. Und heute soll es darum gehen, was macht es mit einem Menschen, wenn er Gott begegnet? Und noch eine kurze Randnotiz. Wir werden uns heute nur einen Vers anschauen von einem Abschnitt. Und ich habe euch gar nicht gesagt, was wir einfach anschauen. Habakkuk 3, Vers 16, ihr dürft schon aufschlagen. Habakkuk 3, Vers 16. Und der Abschnitt geht eigentlich von 16 bis 19, aber wir schauen uns heute nur den Vers 16 an, damit ihr euch nicht wundert. 17 bis 19 mache ich wann anders und ich gehe auch heute nicht drauf ein, sondern nur auf den Vers 16. Habakkuk 3, Vers 16. Ich vernahm es und es zitterte mein Leib, bei der Stimme bebte meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Und so starten wir direkt mit dem ersten Punkt, und zwar die Begegnung mit Gott führt zu Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott. Und dieser Text ist so gut wie am Ende von diesem Buch Habakkuk, und deswegen wäre es auch sehr hilfreich, überhaupt zu wissen, was es in diesem ganzen Buch da vorgeht und wie dieser Schreiber diesen Schluss schreibt und was ihn dazu gebracht hat. Und deswegen wollen wir ganz kurz uns nochmal anschauen, okay, um was ging es in diesem Buch? Und warum kommt oder warum schreibt Habakkuk diesen Vers hier? In diesem Buch oder dieses Buch ist größtenteils eigentlich ein Dialog zwischen Habakkuk und Gott. Und Habakkuk kommt zu Gott und er ist ein Prophet und er sieht all dieses Unrecht, das in Israel passiert und klagt dieses Unrecht vor Gott. Und Habakkuk möchte diese Gerechtigkeit im Land wiederherstellen. Er sieht, alles ist, geht drunter und drüber und er kommt zu Gott und sagt Gott, hey, irgendwas läuft hier falsch. Und er klagt es vor Gott. Aber dann ist Gottes erste Antwort eigentlich noch schlimmer, als überhaupt die Situation von Habakkuk war. Denn Gott sagt, hey, wisst ihr was, es kommt eine noch ungerechtere Nation, ein noch schlimmeres Volk und wird euch richten. Und ich meine, wie hat sich Habakuk wohl gefühlt, wenn er zu Gott kommt und Gott sagt, hey, du gehst mit, also dein Volk geht mit jemandem ins Gericht und der Richter ist noch ungerechter als du selbst. Ich meine, niemand würde von uns mit so jemandem ins Gericht gehen. Und Habakuk ist völlig aufgelöst und ja, er geht erneut zu Gott, er klagt erneut zu Gott und er ist nicht beleidigt oder nicht eingeschnappt, sondern er bringt all diese Dinge vor Gott und erwartet darauf, dass Gott ihm darauf antwortet. Und Gott antwortet ihm auch darauf. Und das ist die zweite Antwort. Und unser Text ist im Endeffekt Habakuks Antwort auf Gottes zweite Antwort. Und Gott antwortet ihm und sagt, hey, ich werde diese Nation richten, aber, was auch so wichtig ist, er gibt mir noch eine Verheißung mit. Und zwar 2 Vers 4, das haben wir uns auch angeschaut, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese zwei Punkte in Gottes Antwort waren diese wichtigen und springenden Punkte. Und zwar, dass Gott aus Glauben rettet und nicht, weil Menschen es verdient haben, gerettet zu werden, und Gott bleibt gerecht und er wird jede Ungerechtigkeit bestrafen. Diese zwei Punkte sind zusammengefasst, ist die zweite Antwort Gottes zu Habakuk. Und das, auf die Antwort will ich später nochmal tiefer drauf eingehen, aber fürs Erste soll es uns genügen, um zu wissen, okay, worum geht's? Wo sind wir? Und jetzt sind wir in unserem Text 3, Vers 16. Und wie fängt er an? Ich vernahm es. Also was vernahm Habakuk? Was vernahm er? Und zwar diese Antwort, die zweite Antwort Gottes, die wir uns gerade eben angeschaut haben. Und die zweite Antwort Gottes besteht größtenteils daraus, dass Gott ein Gericht ankündigt. Und dieses Gericht, das Gott ankündigt, dass er über die andere Nation bringen will, und zwar die Chaldäer. Also die Chaldäer werden Israel angreifen, aber Gott wird die Chaldäer richten. Genau. Und dieses Gericht will ich ganz kurz auch zusammenfassen, und zwar indem ich diese Weherufe einfach kurz auch mit euch durchgehe. Und zwar gibt es 5 Weherufe und ganz kurz einfach nur zum Verständnis, was ist ein Weheruf? Es ist einfach sozusagen eine Schwurformel, wo jemand verflucht wird. Also, wenn du dies oder dies tust, dann wirst du verflucht sein. Und deswegen wehe dem, der dies oder jenes tut. Und so schreibt es hier Gott 5-mal, und zwar in Habakuk 2, Vers 6b, wehe dem, der aufhäuft, was nicht sein ist. Bis wann? Also der sei verflucht oder auf den kommt das Gericht, wer alles auf sein Erspartes setzt. Das nächste ist, wehe dem, der bösen Gewinn macht für sein Haus, um sein Nest hochzusetzen, um sich zu retten aus der Hand des Unglücks. Also der sei verflucht, der alles daran setzt, sein Leben möglichst sicher zu leben und der, welche auf sein Können vertraut und auch dazu krumme Wege geht. Das nächste ist, wehe dem, der Städte mit Blut baut und Städte mit Ungerechtigkeit gründet. Das können wir nachlesen in 2 Vers 12. Also der, welcher Menschenleben benutzt, um sein Ziel zu erreichen, auch der ist verflucht. Und dann der letzte, der vierte, wehe dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt, indem du deinen Zorn beimischt und sie auch betrunken machst, um ihre Blöße anzuschauen. Also er geht hier weiter, der, welcher nach außen hin den Leuten helfen will, aber eigentlich nur die Leute betrügt. Und der letzte Weheruf in 2 Vers 19, wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf. Und hier geht es darum, wehe dem, der auf Götzen vertraut. Also kurz zusammengefasst, Gott verflucht diese Nation aufs Äußerste, egal was sie gemacht haben. Gott hat sie verflucht, denn sie haben auf sich gebaut, haben auf ihre Götzen gebaut und haben Ungerechtigkeit ausgelebt, indem sie Menschen getötet haben und was auch immer. Und dieses Gericht, das Habakuk hier gehört hat von Gott, das heißt in 3 Vers 16, ich vernahm es. Also Habakuk vernahm dieses Gericht von Gott. Aber wozu erzähle ich euch das Ganze? Also warum schauen wir uns das an? Weil die Reaktion darauf, wie Habakuk auf diese Antwort Gottes reagiert, so ausschlaggebend ist. Und wie hat Habakuk darauf reagiert? Und da lesen wir, wenn wir weiterlesen, es zitterte mein Leib, bei der Stimme bebte meine Lippen und Morschheit drang in mein Gebein. Und diese drei Sachen wollen wir nochmal etwas näher anschauen und mit dem ersten Verb beginnen, zittern. Es zitterte mein Leib. Und bevor ich versuche, das jetzt irgendwie zu erklären, würde ich einfach gerne noch mal einen Vers hinzuziehen, und zwar den Vers, einen Moment. Ja genau, den Vers 10. Und zwar Vers 10, 3 Vers 10, es sahen dich, es zitterten die Berge, eine Wasserflut fuhr daher, die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen, zur Höhe erhob sie ihre Hände. Und hier steht es, die Berge Gott sahen und diese Berge zitterten vor Gott. Aber mal ganz kurz darüber nachgedacht, warum zittern Menschen oder was sind Ursachen dafür, dass Leute zittern? Und mir fallen zwei ein, und zwar ist es einerseits aufgrund von Kälte, wenn einem kalt ist, und wenn jemand Angst hat. Stellen wir uns ein kleines Mädchen vor, das gerade fast vom Zug überfahren worden ist, und sie springt in die Hände ihres Vaters und sie zittert vor Angst, einfach weil sie gerade fast getötet worden ist. Und bei euch müsste es schon bestimmt mehr sein, damit ihr wirklich aus Angst anfangt zu zittern. Aber überlegt mal, wie es hier in Vers 10 steht, es zittern die Berge. Und für uns sind doch Berge etwas unglaublich Festes. Da bauen wir Häuser drauf, da gehen wir wandern, da fahren wir vielleicht im Snowboard runter und auf einmal zittern die Berge. Und das macht diese poetische Sprache so unglaublich stark, denn wenn diese Berge in all ihrer Größe und all ihrer Festigkeit anfangen zu zittern, wie viel mehr werden wir dann zittern, wenn wir Gott sehen? Und wenn wir weiterlesen, Vers 16, bei der Stimme bebten meine Lippen. Dann kommt ein recht ähnliches Wort vor, und zwar beben. Und auch hierzu will ich nochmal einen Vers hinzuziehen, und zwar den 3, Vers 7. Unter Trübsal sah ich die Zelte Kuschans, es zitterten die Zeltbehänge des Landes. Oh, Entschuldigung, 3, Vers 6 wollte ich hinzuziehen. Es stand da und machten die Erde schwanken, da schaute und machte die Nation aufbeben und es zerbarsten die Berge der Vorzeit und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Nationen anfangen zu beben. Und es ist ein unfassbar gewaltiger Ausdruck. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal vorgestellt hat, was es bedeutet, wenn Nationen dasteht. Also es sind mehrere Länder an Menschen, die stehen, und auch diese riesige Masse, auch diese wird vor Gott beben, wenn sie ihn sieht. Aber das Besondere hierbei ist, bei 3 Vers 6 und 3 Vers 12, dass sie Gott nur gesehen haben. Gott hat nicht geredet, er hat nicht gehandelt, er hat nicht gekämpft, er ist nur da. Also sie haben ihn nur gesehen. Also Gottes Herrlichkeit und Gottes Auftreten ist so gewaltig, dass Berge und Nationen anfangen zu zittern und zu beben vor seiner Herrlichkeit. Und wir können uns eigentlich kaum etwas Größeres vorstellen, wie Berge und Menschenmassen, denn ja, damals kannten sie auch nichts anderes, aber ich denke, auch wenn wir vor einem riesigen Berg stehen, dann können wir uns auch kaum was Größeres vorstellen. und vor so vielen Menschen, glaube ich, stand noch nie jemand von uns. Aber Habakuk ist doch so viel kleiner und wir sind doch so viel kleiner als diese zwei riesigen Beispiele. Aber es geht weiter, denn diese Beispiele sahen Gott nur, aber Habakuk hörte Gott. Habakuk hörte Gott. Und das Interessante ist, die Schöpfung hört auch Gott. Und wenn die Schöpfung Gott hört, dann gehorcht sie ihm. Gott schafft die Erde, indem er zu der Schöpfung spricht. Jesus stillt den Sturm, indem er spricht dazu. Und wir sehen, diese ganze Schöpfung, die gehorcht Gott aufs Äußerste. Aufs Äußerste. Aber hat Gott jemals seiner Schöpfung seinen Plan offenbart? Hat Gott jemals versucht, sich mit seiner Schöpfung irgendwie zu versöhnen, ausgenommen den Menschen? Gott hat den Bergen oder den Tieren nie seinen Plan offenbart, aber uns hat er ihn offenbart. Und wenn die Schöpfung, die schon so groß ist, die Schöpfung, die schon so eigentlich so mächtig und so viel stärker ist als wir, Gott so gehorcht, wie viel mehr dann wir, wenn wir sogar noch mehr von Gott erfahren durften. Und dann frage ich dich, warum fängst du an, mit Gott zu diskutieren, wenn die Schöpfung doch Gott gehorcht? Warum denkst du, dass du dich auf eine Ebene mit Gott stellen kannst und anfangen kannst, mit ihm auf einer Augenhöhe zu reden? Warum meinst du, dass du es vielleicht besser weißt als Gott? Warum kommst du zu ihm und fragst ihn sowas wie, warum lässt du es zu? Oder warum habe ich noch keinen Partner fürs Leben? Warum verdiene ich das doch nur so schlecht? Oder warum sehe ich so aus? Warum habe ich keinen Job? Warum habe ich nur diese Begabung und nicht jene Begabung? Und Gott, warum geht es mir eigentlich so schlecht? Und wir merken, wie wir uns auf eine Ebene mit Gott stellen und anfangen, mit ihm zu diskutieren. Und ich frage dich, wer bist du, dass du mit Gott diskutieren könntest, dass du mit Gott ins Gericht ziehen könntest? Wer bist du, oh Mensch, dass du dich mit einem Gott auf eine Ebene stellen kannst? Und diese falsche Reaktion von uns resultiert daraus, dass wir Gott einfach nicht gut genug kennen und unser Bild von Gott viel, viel, viel zu klein ist. Aber wenn wir wieder in unseren Text hineinschauen und weiterlesen, 3 Vers 16, Morschheit drang in meine Gebeine. Und diese dritte Reaktion auf das Vernehmen Habakuks ist auch so ausdrucksvoll. Denn vielleicht steht auch bei euch nicht Morschheit, sondern auch Fäulnis, oder vielleicht steht auch keins von beiden Wörtern drin, sondern der Schreck fuhr mir in die Glieder und meine Knie wurden weich. Was auch immer bei euch im Text steht, alles meint dasselbe. Aber ich finde, Morschheit und Fäulnis, diese zwei Begriffe, die sind so ausdrucksstark. Denn was ist überhaupt morsch? Oder wenn wir zum Beispiel jetzt in den Wald gehen und einen Ast aufheben, dann ist der doch manchmal morsch. Und davon kennen wir den Begriff. Wir heben den auf und auf einmal können wir ihn einfach so in der Hand zerdrücken. Und zum Beispiel Fäulnis. Von wo kennen wir Fäulnis? Wenn wir zum Beispiel ein Stück Metall sehen, das gerostet ist, dann ist es ja nichts anderes wie faul geworden und faul oder morsch geworden. Und da sehen wir auch, dieses Metall verliert seine Stabilität. Oder von wo wir es auch ab und zu kennen, ist, wenn wir nach den Sommerferien unseren Rucksack aufmachen und da noch die Dose drin ist mit dem Brot vor 6 Wochen. Und dieses Brot ist auf jeden Fall faul und da guckt uns vielleicht noch so ein wunderschöner Farbverlauf ins Gesicht mit einem guten Fell. Und da sehen wir, dann ist das Brot einfach faul. Und wir sehen, sei es bei dem Holz, bei dem Metall oder auch bei dem Brot, 2 Dinge. Es verliert seine Stabilität wie dieses Holz, es ist morsch, es hebt einfach nichts mehr. Und bei dem Brot, da das können wir nicht mehr essen. Und es hatte sozusagen die Kraft verloren, Leben zu geben. Und diese zwei Dinge passieren mit Habakuk. Er sagt, Morschheit drang in meine Gebeine. Er hat jegliche Stabilität verloren und sein ganzer Lebenssaft ist einfach weg gewesen. Und warum? Weil er Gott vernommen hat. Und zum Schluss kann man sagen, wenn wir bis hierher gelesen haben, Habakuk hatte einfach Todesangst. Wenn wir all diese Dinge anschauen, er hat Todesangst gehabt, weil Gott so herrlich ist, weil Gott so mächtig ist und weil Gott so heilig ist. Und aus Zeitgründen will ich nur noch eine weitere Stelle anführen, wenn es gibt in der Bibel unzählige Stellen, wo Menschen Gott begegnen und es immer dieselbe Reaktion ist, sie haben Todesangst. Und ich habe nur eine Stelle aus Richter 13, Vers 22 und das sind die Eltern von Simson begegnen da Gott und ihre Reaktion ist, wir werden gewiss sterben, denn wir haben Gott gesehen. Also das Gleiche, was Habakuk hier erlebt hat. Doch wisst ihr, ohne die Gnade Christi wäre das die endgültige Reaktion und wäre auch die Todesangst die einzig richtige Reaktion. Aber ich habe den Punkt auch benannt, Ehrfurcht vor Gott. Und deswegen dürfen wir durch die Gnade eine Ehrfurcht vor Gott haben und müssen keine Todesangst haben. Und so haben wir gesehen im ersten Punkt, wie die Herrlichkeit Gottes uns in die Ehrfurcht vor ihm treibt. Und kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt habe ich überschrieben mit Ruhen in Gott. Die Begegnung mit Gott führt zu Ruhen in Gott. Und dazu können wir einfach mal weiterlesen in Vers 16. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Und wir sehen, Habakuk, er ruht hier, obwohl alles, eigentlich alles, worauf er sich verlassen konnte, also das ganze Volk einfach zusammenbricht. Er weiß, hey, das Gericht wird kommen und wir werden alle getötet werden und verschleppt werden und trotzdem weiß er, wenn dieser Tag kommt, dann wird er ruhen. Und um dieses Ruhen zu verstehen, um es wirklich unmissverständlich zu verstehen, will ich zuerst darauf eingehen, was es nicht bedeutet. Also was sagt Habakuk hier nicht aus? Also was ist falsches Ruhen? Und falsches Ruhen in Gott wäre nach dem Motto, okay, morgen habe ich eine Klassenarbeit, also der Tag der Drangsal kommt oder ein harter Arbeitstag und ich mache erstmal meine Füße hoch und ruhe mich ein bisschen aus. Ja, Gott wird das schon machen. Also erstmal kann ich mich gut ausruhen und das ist meine Vorbereitung auf morgen. Und ich hoffe, dass es niemand von uns denkt, weil das ist das falsche Ruhen. Hier meint es Habakuk nicht, dass er sagt, ich werde mich jetzt einfach ausruhen und nichts tun. Nein, es bedeutet nicht. Aber was bedeutet Ruhen? Um es ein bisschen besser zu verstehen, will ich zuerst mal die Frage beantworten, wann ist man ruhig und wann ist man unruhig? Das ist doch eine wichtige Frage. Stellt euch mal zwei Männer vor. Zwei Männer in einem Wald, ein riesiger Wald. Und diese Männer, gleich alt, sind beide auch von der Statur gleich groß, alles gleich bei denen. Und in diesem riesigen Wald treffen sich diese zwei Männer, aber nicht zufällig, sondern weil sie eher getrieben worden sind. Und zwar treffen sich die zwei Männer, stehen und um sie herum brennt der ganze Wald. Und das Feuer hat sie komplett umzingelt. Aber das Interessante ist bei diesen zwei Männern, der eine, der ist ruhig und der andere, der ist voll hibbelig. Ich meine, ist ja auch unverständlich, weil das Feuer kommt und der kann jetzt nicht einfach durchrennen, sondern er weiß, hey, bald werde ich tot sein. Und er ist voll unruhig. Und obwohl beide von diesen Männern in der gleichen Situation stecken, in dem gleichen Umstand, gleich sind von Körper und vom Alter und all diese Dinge gleich sind, ist der eine ruhig und der andere unruhig. Und warum ist es so? Warum ist es so? Und zwar, weil der eine weiß, es kommt gleich jemand, der mich retten wird. Es kommt gleich ein Hubschrauber und dann fliege ich einfach hier raus und dann ist die Sache erledigt. Und das Wissen darüber, dass er gerettet wird, das Wissen darüber, dass er in Sicherheit gebracht wird, verleiht diesem Mann Ruhe. Also ruhen in Gott bedeutet, ruhig auf Gottes Handeln zu warten. Und das Warten heißt nicht, nichts zu tun, sondern im Glauben auf ihn zu vertrauen und aktiv zu warten. Und das hat auch Habakuk hier gemeint damit. Und mit dieser wichtigen Annahme, dass Ruhen in Gott viel mit dem Wissen darüber zu tun hat, wollen wir uns jetzt auch der Frage stellen, wie sah Habakuks Ruhen aus und auch, wie sieht es auch dann bei mir aus, bei mir im Leben und wie wir in Gott ruhen können. Und die Antwort gibt eigentlich der Text selbst, denn hier steht ja, ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Also inmitten von Gottes Gericht, inmitten, wenn Gott Israel richten wird, wird Habakuk ruhig sein. Aber warum kann Habakuk ruhig sein, wenn um ihn herum alles zugrunde geht? Und da kommen wir erneut auf die Antwort Gottes, auf die zweite Antwort Gottes, die ich am Anfang erwähnt hatte, zurück und erinnern uns daran, was war die zweite Antwort Gottes? Es ging darum, dass Gott sagt, ich rette aufgrund von Glauben und ich werde keine Ungerechtigkeit ungestraft lassen. Und diese zwei Dinge, diese zwei Wahrheiten wusste Habakuk und er wusste, okay, Gott wird mich retten, weil er darauf vertraute, nicht weil er es sich verdient hatte. Und Habakuk konnte deswegen ruhig sein, weil er das Ende kannte. Weil er das Ende kannte und er wusste, er wird gerettet werden. Und genauso sind auch diese zwei Dinge für uns so, so wichtig. Und für uns können diese zwei Dinge auch, ja, wenn man das so schön sagen kann, zum Hafen werden, zu unserem Grundpfeiler werden. Und zwar, dass Gott aus Glauben rettet und Gott bleibt immer gerecht. Und ich will es nochmal etwas klarer ausdrücken. Es heißt nicht, dass wenn Gott uns rettet aus Glauben, uns es hier auf der Erde gut gehen wird. Darauf bezieht es sich nicht. Denn dieses Retten aus Glauben bezieht sich darauf, dass eines Tages, wenn Gott wiederkommt, wir dann gerettet werden. Aber hier auf der Erde kann es durchaus sein, dass wir vielleicht Leiden in Anspruch nehmen müssen. Dass wir vielleicht auch nicht immer, dass das Leben vielleicht nicht immer ganz so leicht sein wird. Aber dieses Retten bezieht sich darauf, dass wir vor dem Zorn Gottes gerettet worden sind. Und vielleicht können wir von dem Zorn der Menschen nicht entfliehen, wenn man das so sagen kann, aber vor dem Zorn Gottes wurden wir aufgrund von Glauben gerettet. Und deswegen dürfen wir ruhig sein. Und das Zweite ist, bei all dieser Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, bei all den Leuten, die uns vielleicht ungerecht behandeln, bei all der Ungerechtigkeit, die wir auch sehen in der Welt, dürfen wir wissen, all diese Ungerechtigkeit wird eines Tages bestraft werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich frage jetzt dich, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Kannst du auch in Gott ruhen? Und die Frage, die wir uns vielleicht davor stellen sollten, ist, gehöre ich zu Gott oder gehöre ich nicht zu Gott? Und wenn du zu Gott gehörst, dann frage ich dich, warum bist du manchmal so entmutigt? Und auch wenn du vielleicht im Leid gerade steckst, im körperlichen Leid, vielleicht auch viele Schmerzen hast, vielleicht traurig bist, vielleicht auch im geistlichen Leid verzweifelt bist, zu viele Aufgaben hast, was auch immer, dann frage ich dich, warum ruhst du nicht auch in Gott, so wie Habakuk? Und vertraust auf Gott und siehst auf Gott. Und ich will dich dazu auffordern, aus deinem vielleicht Selbstmitleid aufzustehen und hinzugehen und auf Gott zu schauen. Wenn du traurig bist, dann lass dich von ihm trösten. Wenn du vielleicht unruhig bist, dann leg dich in seine Arme. Und wenn du vielleicht verzweifelt bist, dann vergiss nicht, was er für dich getan hat. Und hier kommen alle Fäden zusammen, denn Christus ist derjenige, der der mächtige König ist, aus dem ersten Punkt. Christus ist derjenige, der der heilige König ist, aber Christus ist auch derjenige, bei dem wir uns ruhig geborgen wissen. Und er ist heilig und gleichzeitig hat er uns vor seiner Heiligkeit und vor seiner Gerechtigkeit errettet, indem er für uns gestorben ist. Und wir haben ja gesehen im ersten Punkt, dass wenn wir Gott begegnen, wir ihm nicht anders begegnen können als in Ehrfurcht. Aber wie oft kennen wir das, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es doch eher so ein langweiliges und regelmäßiges, ich muss es jetzt noch machen und vielleicht beten wir noch ein Gebet, das wir so oft schon gebetet haben und es ist einfach eher so eine Qual, eher so eine Pflicht, die wir machen müssen und vielleicht lesen wir es auch überhaupt nicht, ich weiß es nicht, aber die Frage ist, kennen wir auch so eine Begegnung mit Gott und wollen wir auch Gott so kennenlernen? Und da auch die Frage an dich, wie oft vergisst du, wer Christus ist? Wie oft vergessen wir, dass Christus unser Herr ist, aber Christus auch ein unfassbar heiliger und gerechter König ist und wir uns nicht mit ihm auf eine Stufe stellen können, sondern er ist so viel größer und so viel herrlicher als wir. Und ich denke, dass auch dies ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, warum es bei uns oft so langweilig und so gleich ist, diese stille Zeit, die wir mit Gott machen. Und deswegen will ich dich auch dazu auffordern und dich auch herausfordern, wie gehst du in deine stille Zeit hinein? Gehst du auch hinein, dass du sagst, jetzt muss ich das wieder ab, einfach hier mal meinen Bibelleseplan abhaken und fertig? Oder gehst du hin und willst Gott kennenlernen und willst dich auch von ihm erfüllen lassen und gehst du auch hin und in diesem Bewusstsein, dass er der alleinige König ist. Doch wir sind alle unfassbar unfähig und wir werden es nicht schaffen, überhaupt in diese Haltung zu Gott zu kommen und überhaupt auch irgendwas von ihm zu verstehen, wenn er uns nicht diese Gnade gibt. Und deswegen bleibt auch Christus nicht bei der Ehrfurcht stehen, sondern deswegen dürfen wir auch in Christus ruhen und deswegen dürfen wir auch mit einer großen, großen Zuversicht zu ihm kommen. Mit einer Zuversicht zu ihm kommen und dürfen wissen, wenn wir im Gebet vor ihm kommen, wird er uns erfüllen und wird er uns auch zeigen, wie herrlich er ist. Aber wir dürfen oder wir müssen keine Angst haben, sondern wir dürfen in ihm ruhen, obwohl er so ein herrlicher Gott ist, obwohl er so ein mächtiger Gott ist. Und wir müssten Angst haben, wenn wir sündig vor ihm stehen würden. Aber wir dürfen ruhen, weil er uns vergeben hat. Und so kommen wir wieder zum Anfang zurück. Und die Frage ist, was macht eine Begegnung mit Gott? Was macht sie mit uns? Und wir haben diese zwei Resultate angeschaut, die wir hier im Text sehen, und zwar, dass sie uns in Ehrfurcht vor Gott bringt, aber andererseits seine Gnade dazu uns befähigt, uns in ihm zu ruhen und ruhig geborgen in ihm zu sein. Und so will ich dich mit dieser Frage nach Hause schicken: Kennst du solche Begegnungen mit Gott? Wir machen noch eine Gebetsgemeinschaft und jeder, der beten will, darf gerne beten und ich mache einen Abschluss. Ja, du siehst, wie klein wir sind, wie klein ich bin, und du siehst auch, wie unfähig ich bin, irgendwie ein bisschen von deiner Größe weiterzugeben, Herr. Und deswegen bitte ich dich darum, dass du es selbst tust, dass du in unsere Herzen hineinsprichst und dass du uns aufzeigst, wie groß du bist, Herr. Ich bitte dich darum um Vergebung, dass wir so oft so klein von dir denken und so groß von uns. Und ich bitte dich darum, dass du dieses Bild erneut zurecht rückst und uns viel mehr in eine anbetende Haltung stellst, dass wir dich dafür loben und preisen können, dass du so herrlich bist und wir trotzdem bei so einem unglaublich großen Gott ruhen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du auch diesen Abend noch segnest, dass du die kommende Woche auch segnest und dass du auch den Jugendlichen nachgehst und wirklich uns so begegnest, wie du vielen aus der Bibel begegnet bist. Amen.